Danke. Man merkt so, dass dann irgendwann so ein bisschen die Spannkraft nachlässt. Gut. Der Prophet Amos. Ich habe gerade gemerkt, bei Joel musste ich dann am Ende ein bisschen durchhecheln, aber gut ist ja, dass da das wirklich nochmal auch nachschlagen könnt zu Hause und das nochmal genauer studieren könnt, wenn ihr die Unterlagen euch dann nochmal dazu nimmt. Da wird noch der ein oder andere Hinweis auch gegeben. Ja, der Prophet Amos hat ja so jeder Prophet so seine Eigenheit. Ja, der Jona, der hat irgendwie so seine eigene Geschichte aufgeschrieben, die irgendwie so ein Bild war von Israel. Und der Jeremia, der war irgendwie jemand, der ziemlich übel erwischt hat, ja, der irgendwie so gar nicht auf Gehör gestoßen ist bei seinem Volk. Der Haggai, der war, ich glaube, der einzige, von dem es heißt, dass das Volk auf seine Worte gehört hat. Der Amos, das war einer, der, wie wir ja auch schon gehört haben, aus dem Südreich kam und für das Nordreich eine Botschaft hatte. Also wenn wir jetzt durchgehen, würden wir merken, jeder Prophet hat irgendwie so seine Spezialität und seine Eigenheit. Oder der Habakuk, den finde ich auch genial. Ich freue mich eigentlich darauf, wenn ich das wirklich machen darf, nach diesem Tag, der BIM dabei bleibt, dass ich das dann nächstes Jahr auch nochmal machen darf. Da freue ich mich eigentlich schon drauf. Da habe ich auch schon vorgeleuert, weil das so ein Prophet ist, der so mit Gott redet. Der redet gar nicht zum Volk. Ja? Der redet zu Gott und mit Gott. Es ist so schön, dass jeder Prophet so seine Eigenheit hat und Gott dadurch etwas zu sagen hat und irgendwie durchdringen möchte zu uns. Und manchmal muss er eben auch Lärm blasen. Ja? Manchmal muss er auch an unserem Herzen irgendwie, geht das nur noch mit Lärmblasen. Ja? Wenn Gott, manchmal reicht ein leises Säuseln, ja? Aber manchmal muss er auch in die Posaune stoßen, ja? Und viel Lärm machen, damit wir endlich uns korrigieren oder die Sache in unserem Leben, die nicht in Ordnung ist, wo er den Finger drauf legt, in Ordnung bringen. So, und der Amos, der war auch so jemand, das ist so schön, wir haben das ja so eben auch, dass der bedeutet Last oder Lastträger oder ja, der eine Bürde trägt. Ja, und das ist so das Typische für einen Propheten. Der ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Lastträger. Also der trägt das Volk auf seinen Schultern oder auf seinem Herzen, noch viel besser. Also er trägt eine Last, die er auf seinem Herzen hat, und er trägt das Volk auf seinem Herzen. Er ist nicht nur der den Zeigefinger erhebt, sondern der das Volk wirklich lieb hat und es auf dem Herzen trägt. Er ist wirklich ein Lastträger. Aber wir können das auch noch anders verstehen. Wir können das so verstehen, wie dass die Last etwas ist, was Gott uns auflegt. Wisst ihr, ein Prophet ist jemand, der vor allen Dingen eine Last auf dem Herzen hat. Nicht nur, dass das Volk ihm eine Last ist in einem bestimmten Punkt, sondern dass er sich auch von Gott eine Last hat auflegen lassen. Und wenn es zum Beispiel heißt, Ausspruch des Wortes Jehovas, in alten Bibelübersetzungen, Last oder Ausspruch des Wortes des Herrn, in neueren Bibelübersetzungen, dann kann man dieses Wort Ausspruch auch mit Last übersetzen. Also der Prophet hatte nicht nur einen Ausspruch empfangen, sondern er hatte von Gott einen Ausspruch, eine Last bekommen, die er ihm aufgelegt hatte und die er zu erfüllen hatte. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das so schnell finde, aber schlagt schon mal irgendwie Galater auf, da müsste das stehen. Das kennen wir auch, Kapitel 6, Vers 2. Einer trage des anderen Lasten und so erfüllt das Gesetz des Christus. Einer trage des anderen Lasten. Amos war ein Lastträger. Einer, der die Last anderer auf sich genommen hat. Das ist die Last des Volkes. Aber dann lesen wir auch weiter, denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er an sich selbst allein und nicht an dem anderen Ruhm haben, denn jeder wird seine eigene Last tragen. Hä? Wie denn jetzt nun? Erst steht da, tragt einander oder einer trage des anderen Last. Und dann steht da auf einmal, denn jeder wird seine eigene Last tragen. Im Übrigen steht da ein griechisches anderes Wort für Last. Ja, das ist nicht beides mal das Gleiche. Und es ist auch nicht beides das Gleiche. Das eine ist, dass wir die Lasten des anderen tragen können. Und das andere ist, dass Gott uns eine Last auflegt, die nur wir tragen können. Und Gott hat dir vielleicht eine ganz andere Last aufgelegt als mir. Wir dürfen auch nicht sagen, ja, nur weil Gott mir die Last jetzt aufs Herz gelegt hat, hat er das gleich allen aufgelegt. Oder dann musste der andere das aber genauso haben. Das ist ja gerade das Schöne, dass in dem Leib des Herrn, dass in so einem Körper verschiedene Glieder gibt, die verschiedene Aufgaben haben. Und so gibt es eben auch verschiedene Propheten, die verschiedene Aufgaben haben. Also er ist ein Lastträger. Er war aus Tekoa, ne, hier können wir schon eher sehen, wo der herkam. Das ist in der Nähe von Bethlehem gewesen, also das können wir relativ gut zuordnen. Er war der Prophet des Südreiches mit der Botschaft für das Nordreich. Geschichtlich kann man das einordnen. Mal gucken, ob ich hier auch die Sache habe. Ja. Geschichtlich kann man den Amos hier in diese Zeit einordnen. Ja. Also nach dem Jerobeam dem Zweiten, aber auch, ich glaube, was steht da im Vers 1? In den Tagen Ossias. Wo war der Ossia jetzt nochmal? Muss ich auch mal gucken. Ossia, der war hier. Ja? Also auch er erwähnt wieder einen König aus dem Südreich und eben auch einen König aus dem Nordreich, nämlich in den Tagen Jerobeams. Und dann gibt er noch eine ganz interessante Zusatzinformation, 2 Jahre vor dem Erdbeben. Also der Amos, der hat seine Botschaft empfangen 2 Jahre vor einem Erdbeben. Er hat gesagt, es wird eben, Gott wird ein Erdbeben schicken und das wird auch eine Art des Gerichtes sein. Und Gott warnt sein Volk. Das ist immer, das ist im Prinzip Gottes, so wie er in die Posaune stößt, in das Schofarhorn bläst, Lautlärm bläst und das die Leute aufweckt. Das ist ein Prinzip Gottes, dass er das Gericht auch ankündigt. Und er gibt immer auch die Möglichkeit, umzukehren. Wer weiß denn, wenn das Volk umgekehrt wäre, ob nicht Israel das Erdbeben vielleicht gar nicht erlebt hätte. Ja? Also 2 Jahre vor dem Erdbeben bekommt er seine Botschaft. Und das ganz Interessante ist dann, dass wir dieses Erdbeben dann nochmal finden in Sacharja 14, in dem Propheten Sacharja, finden wir dann folgende Aussage nochmal. Kapitel 14, Vers 5, oder was ist das? Ja, Vers 5. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, das ist noch Vers 4. Und dann kommt Vers 5, und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen und das Tal der Berge wird bis Azel reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Ossias, des Königs von Juda. Also da sehen wir, dass tatsächlich in den Tagen Ossias da ein Erdbeben stattgefunden hat. Und manche jüdischen Geschichtsschreiber bringen das, glaube ich, damit in Verbindung, dass das auch eine Art in der Zeit war, wo der Ossia da in den Tempel gegangen ist, wo er gedacht hat, oh, wieso, ich kann auch in den Tempel gehen. Ja? Und wo er dann mit Aussatz geschlagen worden ist. Und dass in diesem Zusammenhang auch dieses Erdbeben dann stattgefunden hat. Aber was ist hier interessant daran, dass hier in Sacharja das wieder erwähnt wird, weil Sacharja, deswegen habe ich das mit dem Kommen des Herrn vorgesehen, der Herr wird wiederkommen, seine Füße auf den Ölberg stellen Und dann steht da, und ihr werdet fliehen, wie ihr damals geflohen seid in den Tagen Ussias. Also er bringt diese Situation mit den letzten Tagen, die jetzt für uns auch noch zukünftig sind, in Verbindung. Und da merken wir wieder, dass es eine Erfüllung gab damals unter Amos, aber dass die Prophezeiungen auch weiter darüber hinausgehen in eine zukünftige Zeit, wenn der Herr Jesus wiedergekommen sein wird und wenn dann genau das passieren wird, was wir da in Sacharja finden, in der letzten Zeit, in der Endzeit. Also auch da wieder der Hinweis auf der einen Seite der erfüllten Prophetie, aber auch der zukünftigen Prophetie. Deswegen ist das so auch so spannend für uns zu fragen, wie wir das mit der Zukunft auch alles so einsortieren können. Gott gibt uns Hinweise. Wir sollen doch das Wort studieren. Ja, und dann sollen wir da das im Zusammenhang der Schrift lesen. Vielleicht stört sich auch jemand daran, dass wir mal hier eine Stelle rausnehmen und hier eine Stelle rausnehmen und das zusammenfügen. Ja, aber das sagt das Wort von sich selbst. In 2. Petrus 1, Vers 21, glaube ich, ist es, da sagt er, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist. Keine Weissagung der Schrift ist von eigener Auslegung. Die Schrift, keine Bibelstelle legt sich selbst aus, bedeutet das. Wir sind sogar gehalten, Petrus sagt, ihr müsst das tun. Wenn ihr die Bibel verstehen wollt, dann ist keine Weissagung, erklärt sich selbst. Und das haben wir immer wieder gesehen, dass wir in Joel gerade ganz wenige Informationen kriegen und uns viele Informationen, die da in dem gleichen Zeitraum passieren, aus anderen Bibelstellen finden, wo wir auch wieder Gericht und wieder den Assyrer und so weiter finden. Und wir müssen mit der Kraft des Heiligen Geistes danach suchen, dass wir da hin und wieder auch mal einen Fehler machen, damit müssen wir auch mal rechnen. Ja? Und wir müssen auch immer uns wieder hinterfragen und das überprüfen, was wir da glauben. Aber Petrus sagt das in 2. Petrus 1, Vers 21, oder ist es 1. Petrus 1, Vers 21, aber jedenfalls da in der Ecke. Keine Weissage ist von eigener Auslegung. Ganz wichtiger Grundsatz, um die Schriften zu untersuchen und zu verstehen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir der Bibel so einen hohen Stellenwert einräumen. Wir können die Schrift nicht verstehen, wenn wir wirklich nur sagen, ach ja komm, sind die Propheten, die sind nicht so wichtig, sie sind ja nicht für uns oder da können wir eh nichts mit anfangen. Nein, dann vermissen wir am Ende was. Dann wird sich das Bild gesunder Worte vor unserem Auge nicht eröffnen. Wir müssen die Schrift im Gesamtzusammenhang versuchen zu lesen. Amos ist auch jemand, der poetische Sprache spricht, auch da nur die Empfehlung, ladet euch von dem kleinen Propheten Roger Libby die Datei runter. Also mal ganz ehrlich, diese Vorträge, die sind vielleicht anders als das, was ihr jetzt von mir gehört habt, manches ist ähnlich, aber ich habe auch nicht so diese Gabe empfangen, die er hat, das eben immer so auch auf das Zeitgeschehen zu übertragen mal. Das ist seine spezielle Gabe auch, ja, die muss man einfach auch mal für sich, da steht er, und deswegen ist es aber auch sehr interessant, sich diese Vorträge mal anzuhören. Kann ich nur empfehlen, das zu machen, dann hat man noch ein größeres Bild von dieser ganzen Sache. Also wirklich eine echte Empfehlung, sich das runterzuladen. Und da ist eben auch dieses Dokument dabei, wo er diese kleinen Propheten eben nicht prophetisch, sondern poetisch übersetzt, wo die Poesie und so weiter auch noch berücksichtigt wird. Gut, wir haben die Zeit eingeordnet. Dann, auch hier gibt es eine Gliederung, die ist ein bisschen länger geworden als die anderen. Die ist aber nicht so schwer. Wenn man den Propheten wirklich mal zweimal gelesen hat oder dreimal gelesen hat, dann merkt man auf einmal, da wiederholen sich bestimmte Worte. Und an diesen Wiederholungen kann man dann doch auch eine schöne Einteilung vornehmen. Wenn ihr das gelesen habt, dann wird euch aufgefallen sein, dass in den ersten zwei Kapiteln immer wieder der Satz genannt wird, zum Beispiel in 1 Vers 3, so spricht der Herr, wegen drei Freveltaten von Damaskus und wegen vier werde ich es nicht rückgängig machen. Ja, also da kann man, das sieht man an Damaskus, an Gaza, Tyrus, Edom, Moab, Juda, Israel. Immer wieder wird das so eingeleitet. Acht verschiedene Gerichtsandrohungen, Ankündigungen über einmal die Nachbarvölker, Damaskus, Gaza, Tyrus, Edom und Moab, und dann die Gerichtsankündigung über das Volk Israel. Das ist erstmal eine Einheit, die kann man sehr schön zusammenfassen. Das geht bis Kapitel 2, am Ende kann man das einfach sagen. So, und dann kommt eine andere Einheit, da werden wir immer wieder sehen in Kapitel 3, Vers 1, in Kapitel 4, Vers 1 und in Kapitel 5, Vers 1. Also auch wieder ganz einfach, dreimal beginnen diese Kapitel mit hört dieses Wort. Und dann gibt es eben noch die Gesichte und Visionen über Israel. Da sieht der Seher, also der Amos, verschiedene Gesichte. Und da fängt das immer so an, so ließ mich der Herr sehen. Fünf verschiedene Visionen, einmal über Heuschrecken, über das Feuer, über ein Senkblei. Dann kommt ein gewisser Einschub mit dem Amatzia, dem Priester vom Nordreich, Oberpriester. Und dann das Sommerobst, wie sage ich das, ein Sommerobst genannt. Also das ist das war der Korb mit dem Obst, ja, stimmt. Und in Kapitel 8, Vers 1 und dann noch ein Bild, der zerschlagene Götzentempel. Also das sind fünf Visionen, die immer wieder mit dem gleichen Wort anfangen, so ließ der Herr mich sehen. Und am Ende in Kapitel 9, Vers 11 bis 15 haben wir dann wieder die Wiederherstellung Israels. Wieder die Aussicht, dass nach dieser Zeit eine Zeit des Segens für Israel beginnen sollte. Merken, das wiederholt sich in den ganzen Propheten sehr oft. Nicht in allen, aber in sehr viel. Zum Beispiel Jonah zum Beispiel finden wir sowas nicht. Ich glaube Habakkuk auch. So, das ist so ein bisschen die Gliederung, dass man das so ein bisschen einteilen kann. Die Botschaft des Propheten haben wir so eben auch schon von Wim gehört. Eine bevorrechtigte Stellung ist mit größerer Verantwortung verbunden. Je größer das Vorrecht, desto größer die Verantwortung. Wie könnte man das begründen, diesen Satz? Warum kommt man da drauf, dass man mehr Verantwortung hat, wenn man eine bevorrechtigte Stellung hat? Warum sagt das der Prophet? Hat dann einer eine Idee? Ich lache.
Das sagt über meinen Patienten, ein Medikament, das nicht viel nutzt, das kann auch nicht viel schaden. Oder was viel nutzt,
ja, okay.
Viel schaden. Wenn jetzt jemand eine hohe Stellung hat, dann kann er viel gutes machen.
Okay. Das ist eine Lebenserfahrung, meinst du? Ja, das stimmt natürlich. Das ist eine Lebenserfahrung. Gilt eigentlich immer. Das ist wohl wahr. Aber man kann es auch im Propheten Amos sehen. Aber woran? Wenn ihr euch mal die habe ich keine Karte, schade.
Vielleicht an den Gerichten, die über die Völker kommen, also vergleichsweise hat Israel oder Juda in Kapitel 2 auf Vers 4 ja, was würden wir sagen, nicht so Schlimmes getan im Vergleich zu den Völkern, aber trotzdem ist das Gericht genauso sehr hart gut. Oder noch härter.
Noch härter.
Also
Sie
haben ja nur die Satzung nicht
genau.
Und die anderen Schwangere
ja. Und sowas. Ja, aber mit Israel wird natürlich auch wird fast das ganze zweite Kapitel hinterher benutzen. Also da wird schon, das ist schon richtig, dass Israel viel näher dran war an Gott, bevorrechtigte Stellung hat und aber danach auch gemessen wird und auch viel mehr hier abkriegt als die Nachbarvölker. Aber ich möchte das mal, schlagt mal die Seite 9 auf in den Unterlagen. Da habt ihr eine Karte von Israel und dem Umland und den Nachbarvölkern. Und da könnt ihr sehr schön sehen, in den Ziffern 1, 1 ist zum Beispiel ganz oben bei Damaskus, ja, ganz oben im Norden. Also das ist schon nah bei, das ist halt im Norden und dann Gaza, das ist bei der 2, das ist links unten, das ist die 2, das ist also im Westen. Dann Tyrus haben wir bei der 3, das ist wieder im Nordwesten, dann haben wir Edom, das ist im Süden, das ist im Südosten, wenn man so will, dann Ammon haben wir im Osten bei 6, nee, bei 5, und 6 ist Moab, das ist dann da drunter, und Juda und Israel ist klar, ja, also wir merken, das ist alles um Israel herum. Und die Völker, die um Israel herum sind, haben natürlich auch die Chance gehabt, den Gott Israels kennenzulernen. Und deswegen werden diese Gerichtsankündigungen, die wir da gleich finden werden, bedeutet, warum werden diese Völker, man könnte ja genauso gut Shanghai nehmen können, Ja, gut, gab es damals vielleicht noch nicht. Aber man hätte auch andere Völker nehmen können, die weiter weg waren. Wurde aber nicht genommen, sondern alles, was direkt unmittelbar an Israel dran grenzt. Und das heißt, eine höhere bevorrechtigte Stellung, nämlich möglicherweise den Gott Israels kennenzulernen, wie er in der Geschichte gewirkt hat, das sollte auch den Nachbarvölkern nicht verborgen geblieben sein, bringt eben eine größere Verantwortung mit sich und deswegen eben auch dieses Gericht, was da angekündigt wird. Der Prophet geißelt, das ist eine zweite Botschaft, der Prophet geißelt Wohlstand und Luxus. Und das dritte ist, das Zustandekommen der Gnadenverheißung Gottes kann das Versagen des Menschen nicht verhindern. Das ist wie bei Hosea. Ja? Das Zustandekommen der Gnadenverheißung Gottes, dass Israel am Ende gerettet wird, kann nicht durch das Versagen des Menschen verhindert werden. Dass wir im Himmel ankommen werden, kann auch leider unsere Untreue in diesen Tagen nicht aufheben. Wenn wir uns zum Herrn gewandt haben, wenn wir neues Leben bekommen haben, dann sind wir sichergestellt für Zeit und Ewigkeit. Es ist so. Niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Wenn sich natürlich fest etwas bei dir etabliert, dass du sagst, ich lebe in der Sünde und ich verharre auch in der Sünde und ich bin nicht bereit, meine Sünden zu bekennen, dann ist natürlich die Frage, warst du jemals bekehrt? Das ist dann eine andere Frage. Aber wenn wir immer wieder bereit sind, Buße zu tun, unsere Sünden zu bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt. Das ist sein Wort, das ist seine Verheißung. Auf die dürfen wir unseren Fuß stellen. Das Zustandekommen der Gnadenverheißung Gottes kann das Versagen des Menschen nicht verhindern. Was ich so schön finde, als einfacher Hauptschüler, der nicht viel gelernt hat, der leider seine ganze Jugend über faul war, der darf auch mal ein Wort Gottes durchreichen. Wisst ihr, und Amos macht mir dazu Mut. Amos macht mir dazu Mut. Wisst ihr warum? Weil Amos ein einfacher Viehhirte war. Der hatte nicht viel gelernt. Der hatte viel über seine Tiere gelernt, sicherlich. Ja. Aber es war ein ganz einfacher Mensch wie du und ich. Er war ein Viehhirte. Ach, ist das schön. Es kann keiner sich ausreden. Ja, nee, das... ich kann mich auch nicht ausreden. Ich kann auch nicht sagen, ja, tut mir leid, ich habe das alles nicht gelernt damals, ich war faul und so weiter. Aber als Gott mich gerufen hat, als ich mich bekehrt habe, da habe ich auch nicht gesagt, ich will jetzt hier irgendwann mal ein SBS machen. Wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätte ich lieber den Leuten das Evangelium verkündet. Das liegt mir heute noch immer am Herzen, aber ich habe den Eindruck, nicht so richtig die Gabe dafür. Aber Gott hat irgendwie es gemacht, dass er mich gebrauchen kann in dem, was ich jetzt mache. Und obwohl ich kein Studium habe, ich habe kein SBS besucht in meiner Jugend. Ich habe keine Bibelschule besucht. Und der Amos auch nicht. Wie schön. Der Amos auch nicht. Und es war trotzdem Prophet. Und du kannst trotzdem ein Prophet sein, obwohl es vielleicht in deinem Leben vieles daneben gelaufen ist. Vielleicht möchte Gott dich gerade deshalb benutzen, weil du das eben nicht dir selber zuschreibst, weil du sagst, das kann doch nur die Gnade Gottes bewirken in einem. Wisst ihr, wenn ich alles studiert habe und dann bilde ich mir was darauf ein, ja, ich habe hier jetzt ein SBS, ich habe hier so einen Zettel in der Hand und wenn ich irgendwo hinkomme, guck mal, ich kann jetzt mal hier predigen, ich habe hier das SBS besucht, ja? Er sagt überhaupt nichts, ja? Das kannst du dir an die Decke klammern, ja? Oder heften oder wie auch immer. Kannst du dir unter die Decke machen und immer angucken abends. Aber deswegen bist du kein Prophet und deswegen bist du kein Prediger und deswegen bist du kein Missionar. Das kann natürlich helfen. Ich bin froh, dass ihr hier seid, ja? Aber wir dürfen uns ja nichts darauf einbilden, ja? Der Amos war ein ganz einfacher Mensch gewesen. Und so schreibt Gott Geschichte durch ganz einfache Menschen wie dich und mich. Wir brauchen nicht die Hochtrabenden. Wir müssen das Wort Gottes lieben. Als Propheten, wenn Gott uns als Propheten, Prediger, Missionare gebrauchen will, dann müssen wir das Wort Gottes lieb haben. Dann müssen wir das zu unserem Ein und Alles machen. Dann müssen wir versuchen und sagen, Herr, du sollst auf dem Thron meines Lebens sitzen. Das ist alles wahr. Aber du wirst in der Stille mit deinem Gott vorbereitet auf deinen Kampf und auf deinen Dienst. Solche Tage wie heute können dazu helfen und dienen, es dir einfacher zu machen, Gedankenanstöße mitzubekommen. Aber die eigentliche Vorbereitung zum Dienst wird der Herr mit dir ganz persönlich in der Stille geben. Achte darauf, was der Herr dir in der Stille sagt. Wenn du mit ihm alleine bist, wenn du das Wort studierst, höre darauf. Vielleicht gibt er dir auch eine Botschaft für deinen Nebenmann. Vielleicht sollst du jemanden besuchen. Vielleicht sollst du auch wirklich mal predigen. Aber das ist doch nicht alles. Die schönsten Dienste sind vielleicht die, die am meisten den Lohn des Herrn am Ende haben, sind vielleicht die, die im Verborgenen getan werden. Vielleicht wird von dem, was ich mache, in der Öffentlichkeit am Ende gar nicht viel übrig bleiben. Wer weiß denn, aus welchen Beweggründen ich das tue? Bin ich immer so rein in meinen Beweggründen? Wenn man in der Öffentlichkeit steht, steht man dann nicht auch in der Gefahr, das für die eigene Ehre und auf eigene Rechnung zu tun? Die Gefahr besteht nicht so sehr, wenn man einen Dienst in der Stille ausführt. Prüfe das, was der Herr dir, der möchte dich gebrauchen. Du bist ein Glied seines Leibes. Jedes Glied am Leib hat eine Aufgabe. Du kannst nicht sagen, ich habe keine Aufgabe. Irgendeine Aufgabe hast du. Auch der Blinddarm hat sogar, weiß man heute, stimmt's, eine gewisse Aufgabe. Stimmt das? Sag jetzt nichts Falsches. Kannst du mir hinterher sagen. Nein, aber und dafür gibt es wirklich schriftgemäße Beweise, ja? Wer war das hier? Von wem ist hier die Rede? Ich habe dich von der Weide genommen, hinter dem Kleinvieh weg, damit du Fürst sein solltest über mein Volk Israel. Wer war das? David. Ja. Da verwunderten sich die Juden und sagten, wie besitzt dieser Gelehrsamkeit, da er doch nichts gelernt hat. Das sagen die über den Herrn. Der Schöpfer von Himmel und Erde hat nichts gelernt. Das steht da. Also sagen die natürlich, ja. Als sie aber nach außen hin hat er keine Bibelschule besucht, das war nur ein Sohn von einem Zimmermann, ja. Der hat doch nichts gelernt, ja. Nie mal die Sonderschule besucht. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und merkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute waren. Gott benutzt Leute wie dich und mich. Wir haben keine Entschuldigung. Ist doch irgendwie praktisch das Wort, oder? Kann ja nicht sagen, das Wort hätte uns nichts zu sagen heute, ja? Amos, was ist Amos? Kann ich nichts mit anfangen, ja? Legen wir mal das Mikroskop darunter, legen wir Amos unter das Mikroskop, dann können wir schon einige Dinge auch für uns lernen. Auch in 1. Korinther 1, wo es heißt, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zuschande mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Das ist unser Gott und so schreibt Gott Geschichte mit ganz einfachen Menschen wie dich und mich. So, das Kapitel 1, Gott übt nie Gericht ohne Ankündigung, das haben wir in 1b, dass wir da 2 Jahre vor dem Erdbeben finden. Ja, und in Kapitel 3, Vers 7, bitte mitlesen, Kapitel 3, Vers 7, denn der Herr tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, offenbart hat. Wir haben keine Entschuldigung, wenn uns das Gericht Gottes trifft, wenn uns die Erziehungswege Gottes, so möchte ich sie neutestamentlich nennen, wenn die uns treffen, dann haben wir keine Entschuldigung. Gott hat zu uns gesprochen in seinem Wort. Grundsätzlich hätten wir es wissen können. Gott warnt uns. Gott hat auch hier das Volk gewarnt und Gott warnt auch uns. Die Frage ist nur, ob wir hören. Das ist die Frage. Hören wir auf Gottes Wort? Hören wir darauf, wenn die Propheten zu uns reden? Wenn ihr sonntags hier sitzt, warum sitzt ihr denn dann hier? Also ich sitze in der Gemeinde am Sonntag, obwohl ich weiß, dass da auch Brüder sind, die ganz viel Schwachheit haben. Und manche Dienste, wo du dir auch denkst, was wollte der Bruder jetzt zu dir sagen? Du kannst darauf gehen, wenn Gott in der Mitte wohnt, dann kann er auch durch so ein schwaches Gefäß immer noch zu deinem Herzen reden. Und ich habe das oft erlebt, dass wenn ich gesagt habe, ach, der Bruder wieder und so weiter, wenn ich dann trotzdem zugehört habe, dann habe ich gemerkt, dass der eine Sache ansprach, die er nicht wissen konnte, die genau in meine Situation reinpasste. Gott redet, auch durch schwache Gefäße in unseren Gemeinden. Der spricht nicht nur über die, die alles ganz toll verpacken können und rhetorisch vom Feinsten sind, überhaupt nicht. Gott ist in dem Schwachen mächtig. Wir müssen damit leben, auch in unserer Zeit, dass es viel Schwachheit gibt. Aber Gott kann sich in dieser Schwachheit verherrlichen. Und Gott möchte zu uns reden und durchdringen und uns warnen vor falschen Wegen in unserem Leben, für falschen Wegen, die wir als Gemeinde einschlagen. Gott sendet seine Propheten auch heute noch. Er stößt auch heute noch in die Posaune und bläst Lärm. Wir müssen es nur hören wollen. So, und dann kommt ab Vers 3 die Gerichte. Und immer fängt es an, wegen 3 Freveltaten von Damaskus und wegen 4 werde ich es nicht rückgängig machen. Immer wieder dieses, na, Vers 4 wieder, wegen 3 Freveltaten von Gaza, Vers 9, wegen 3 Freveltaten von Tyrus und wegen 4. Er will damit sagen, das ist eben diese poetische Sprache, er möchte sagen, ja was denn, nur 3 oder 4? Ja? Nein, er sagt 3, ja 4, das Maß ist voll. Jetzt ist Schluss, das ist die Bedeutung von diesem Vers, das Maß ist voll. Es gibt Situationen, auch in unserem Leben, wo Gott auch mal sagen muss, das Maß ist jetzt voll. Du hast Verantwortung für, du musst Verantwortung übernehmen für das, was du tust. Und dann kommen zuerst, ne, haben wir ja gehört, erstmal die, die ein bisschen weiter weg sind dran, ja, und dann, ich habe das jetzt nochmal unterteilt, in Nachbarvölker und dann in stammverwandte Völker, ja, Edom, Ammon, Moab, das waren ja Brudervölker, wenn man so will. Ja, die waren ja noch verwandt mit Israel. Und was haben die alles getan, wenn wir jetzt nur mal uns beschränken auf Edom und auf Ammon und auf Moab? Ja? Was lesen wir denn da? Die haben das Schwert erhoben gegen Israel. Vers 11. So spricht der Herr, wegen 3 Freveltaten von Edom und wegen 4 werde ich es nicht rückgängig machen, weil es seinen Bruder, also Israel, mit dem Schwert verfolgt und sein Erbarmen erstickt hat und weil sein Zorn beständig zerfleischt und es seinen Grimm immerfort bewahrt. So werde ich ein Feuer senden nach Teman und es wird die Paläste von Bozra verzehren. Das ist eine schlimme Sache, wenn wir das Schwert nehmen gegen Gläubige, gegen unsere Mitgeschwister. Seien wir auch vorsichtig in geistlichen, also in Kämpfen auch lehrmäßiger Art, dass wir nicht anfangen, uns zu beißen, uns zu fressen. Ich weiß, dass das auch schnell passieren kann. Wir sind alles Menschen. Aber wir wollen nicht das Schwert nehmen gegen unsere Geschwister. Wir wollen auch einfach mal bestimmte Dinge sagen, wie Abraham, naja gut, Lot, wenn du so denkst, dann gehe du rechts rum und dann gehe ich links rum. Oder du gehst links und ich rechts. Aber lass uns einfach im Frieden auseinandergehen. Kann mal passieren. Aber lasst uns nicht das Schwert ziehen. Das können wir auch lernen. Ammon, die hatten keine Ehrfurcht vor das Leben, ja, vor dem Leben. 13. So spricht der Herr wegen 3 Freveltaten der Kinder Kinder Ammon und wegen 4 werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie die Schwangeren von Gilead aufgeschlitzt haben. Keine Ehrfurcht vor dem Leben. Können wir das nicht auch heute sehen, wenn die Abtreibungsrate überall wächst? Keine Ehrfurcht vor dem Leben. So behandelt Gott das. Da steht Gericht drauf. Oder bei Moab keine Ehrfurcht vor dem Tod. Ja, Kapitel 2, Vers 1 und 2. Weil es die Gebeine, Vers 1 in der Mitte, weil es die Gebeine des Königs von Edom zu Kalk verbrannt hat. Da ging es gar nicht um Israel. Also Gott registriert auch die Sünden der Völker, wenn sie nicht an seinem Volk stattfinden. Er registriert auch die Sünden der Menschen, die keinen Glauben haben und die nicht gegen das Volk Gottes wettern, aber die sich trotzdem schändlich verhalten. Gott registriert das. Er wird das ins Gericht bringen. Sie hatten keine Ehrfurcht vor dem Tod. Wie ist das heute mit Sterbehilfe und dergleichen? Ganz schwierige Themen, glaube ich. Ja, wie stellen wir uns als Christen davor? Ich möchte auch keine einfache Antwort da geben. Das ist schwierig. Aber wie stellen wir uns dazu? Nehmen wir das in die Hand? Ja, oder lassen wir es in der Hand des Herrn? Das sind ganz schwierige Fragen. Aber da merken wir auch, das hat schon auch etwas für... Ach, da ist ja die Karte, die ich soeben suchte. Ja? Da ist das nochmal abgebildet, die haben wir uns ja schon angeguckt. So, Kapitel 2. Und das ist ja schon, ihr müsst das euch mal so vorstellen, ja, der Amos, der geht da mit seinem Vieh oder mehr mit vielleicht mit der Wolle von dem Vieh oder mit den Erzeugnissen geht er dann auf diese Märkte von, als einer von Südreich, geht er auf die Märkte von Samaria ins Nordreich und dann sieht er diesen ganzen Zustand da im Nordreich und dann fängt er da an zu wettern gegen die umliegenden Völker und die sagen, yo, das ist genau richtig und dann über die Brudervölker, ja klar, genau, die müssen auch ihr Fett wegkriegen. Und dann auf einmal fängt er an, Juda, ja Juda, klar, ne? So wie Herr Wim das ja auch schon gesagt hat. Und dann am Ende, ja, und dann auch Israel. Das ist schon interessant, ja, diese Reihenfolge. Eigentlich heißt es im Neuen Testament, dass das Gericht Gottes anfange bei dem Haus Gottes. Ja? Das ist eben das Volk der höchsten Verantwortung. Aber hier der Amos, der dreht das Ganze mal um. Der baut das so langsam entsprechend auf. Ganz interessante Geschichte, dass er das so in dieser Reihenfolge macht. Juda und Israel werden eben auch dran kommen. Und das ist eben auch, weil sie eben auch eine hohe Verantwortung haben, werden sie hier auch entsprechend behandelt. Wenn ihr das mal seht, ab Vers 6, das geht dann im Prinzip bis zum Ende des Kapitels, wird zu Israel gesprochen. Bei den anderen haben wir 2, 3 Verse. Ja. Aber das ist das Volk der höchsten Verantwortung. Und der Amos hat einfach nur das gesehen, als er seine Arbeit gemacht hat, da hat er einfach diese Missstände gesehen und hat sie aufgezeigt. Wie ist das in unserem Leben? Geben wir unserer normalen Arbeit nach? Und wenn du studierst und in der Schule gehst, machen wir diese Sache, aber haben wir dabei immer, sind wir dabei fromm, möchte ich sagen. Amos war fromm, er hat das immer aus Gottes Perspektive gesehen. Er hat sich angeguckt, was läuft denn da? Und hat dann eben eine Botschaft gehabt in dieser Situation. Haben wir noch eine Botschaft für die Menschen um uns her, wenn wir sehen, dass da was fehlläuft? Bewahren wir, Amos hatte doch das Volk auf dem Herzen, er wollte sie zu Gott zurückbringen. Haben wir diese Bereitschaft zu sagen, dass wenn ich jemanden sehe, der noch verloren geht, ihm irgendwie, wenn es eben geht, auch diese Botschaft zu bringen von dem Heil in Christus. Das ganz praktisch auch für uns können wir das anwenden, was Amos da uns vorgelebt hat. Okay, dann habe ich ein bisschen mal die Sündenliste zusammengefasst. Soeben hatte ich ja auch diese ganzen Vorwürfe, die der Prophet Hosea da dem Volk vorwirft. Und die habe ich jetzt mal hier aus dem Kapitel 2 zusammengetragen, wo im Vers 4 eben gesagt wird, dass man das Gesetz des Herrn verworfen hat. Also man hat das Wort Gottes verworfen, das Gesetz des Herrn. Wie ist das heute mit Bibelkritik? Geht das auch schon in unsere Gemeinden rein? Ja? Dass das Wort am Ende nicht mehr das sagen kann, was da steht. Wenn in 1. Korinther 14 steht, die Frau aber soll schweigen in der Gemeinde. Ja, das ist ja nur irgendwie kulturbezogen. Ja? Auf einmal, was 2000 Jahre galt, gilt dann auf einmal nicht mehr, weil es irgendwie heute wir auf den Gedanken kommen, dass das nicht mehr zeitgemäß ist. Lassen wir das Wort wirklich noch das sagen, was es sagt? Oder drehen und schrauben wir so lange daran rum, bis es genau das Gegenteil sagt? In manchen Kreisen, da bin ich nicht gewesen, habe ich aber davon gehört, dass da, obwohl früher da immer nur die Brüder das Wort hatten, mittlerweile, wenn es da eine Sonntagsstunde gibt, hauptsächlich die Frauen was sagen. Das ist genau umgekehrt worden. Die Männer sollen an jedem Ort beten. Gilt das heute nicht mehr so? Wo sind die Männer, bitteschön, die heute in den Versammlungen beten? Bist du dir davon bewusst, wenn die Frauen anfangen, das Amt zu übernehmen, was eigentlich dir zukommt, dass du auch mit Schuld daran trägst, weil du dich verhältst wie eine Frau, sich verhalten sollte? Also die Frage ist, und die müssen wir uns ganz ernst auch in solchen Dingen sehen, darf das Wort Gottes noch das sagen, was es sagt? Oder finden wir einfach so viele Ausreden, dass es eben nicht mehr das sagen kann? Kopfbedeckung ist ja in unseren Kreisen gar kein Thema mehr, ja? Wenn die Frau betet oder weissagt, soll sie sich bedecken. Ich mache da kein Gesetz draus. Ja? Bei uns in der Gemeinde ist Freiheit über diesen Punkt. Aber ich kann es nicht anders sehen. Wenn die Frau betet oder weiß hat, soll sie sich bedecken. So ein ganz einfaches Wort. Jeder, der im Deutschen mächtig ist, kann das doch irgendwie verstehen. Ich verstehe, dass das heute nicht mehr so leicht ist umzusetzen. Da hat jede Frau von mir jedes Verständnis. Aber bitte fangen wir, dann sagen wir lieber, ich habe Angst davor. Dann sind wir wenigstens ehrlich. Aber fangen wir nicht an zu sagen, wir drehen da so lange dran rum, dass es das Gegenteil sagt. Dann verwerfen wir das Wort des Herrn. Wir wollen das doch mal praktisch hier machen. Darf das Wort noch wirklich zu mir reden? Vers 6, Habsucht mit Gerechten, die Gerechten für Geld verkaufen. Ja? Zwischenmenschliche Probleme, den Weg der Sanftmütigen krümmen. Vers 7, ein Mann und sein Vater gehen zur selben Hure ein. Also eine Unmoral in der Zeit. Kennen wir das, zwischenmenschliche Probleme in unseren Gemeinden? Habsucht? Wie gehen wir mit unserem Geld um? Vers 8, ich kann, vielleicht sagt ihr jetzt, du fängst ja hier schon an wie der Amos. Ich kann noch nichts dafür, das steht jetzt hier im Wort und wir müssen uns die Frage stellen, was könnte uns das heute noch sagen? Und da muss man auch mal den Finger heben. Ja? Sonst bin ich Christi Knecht nicht, wenn ich euch nur nach dem Munde rede. Im Haus ihres Gottes trinken sie Wein von Strafgeldern. Keine Ehrfurcht mehr, fehlende Gottesfurcht, Ausschweigung und Vergnügungssucht. Was müssen heute alles für Events her, ja? Wenn geheiratet wird, muss man natürlich einen Junggesellenabend machen, da muss natürlich Alkohol dabei sein und rauchen und so weiter. Klar, das mache ich die ganze Zeit nicht, sehe ich als Sünde, aber dann einmal, da darf ich das dann machen. Einmal darf ich sündigen, heißt das, oder wie? Ist das zu hart? Das Event und das Event. Seien wir doch mal ehrlich. Legen wir doch nicht immer nur, wie die da im Nordreich, ja, Damaskus, ja, ja, Gaza, ja, Tyrus, ja, aber jetzt spreche ich euch an, hier, junge Burschen. Ja? Mädels, ja, jetzt sind wir dran, nicht Israel, nicht Juda, wir in unseren Gemeinden. Oh, jetzt wird es aber heiß, ja, jetzt wird aber Zeit, dass es gleich 6 Uhr ist. Wir sind noch nicht fertig. Wenn es sein muss, überziehen wir noch ein bisschen, bin gerade so richtig, wird gerade warm. Bitte? Ja, die Spannung ist wieder da. Aber ich möchte eins euch sagen, ich sage das, wirklich, weil ich mein Herz kenne. Und ich weiß, wie mein Herz oft das Vergnügen an der falschen Stelle sucht. Und wie schnell ich dabei bin, lieber zu sagen, ach komm, man ist das nicht im Wort, kann man das sich nicht so ein bisschen schönreden. Ich merke das doch bei mir zuerst. Und ich sage das zu mir zuerst. Wenn ich auf andere zeige, dann zeigen immer noch ein paar Hände und Finger mehr auf mich. Das möchte ich auch an der Stelle sagen. Aber ich möchte auch uns wirklich ins Licht Gottes stellen. Vers 12, ihr habt den Nazirern Wein zu trinken gegeben. Die Nazirer hatten sich besonders für Gott beiseite gestellt und haben freiwillig verzichtet auf bestimmte Dinge. Und jetzt fangen andere an und sagen, du bist aber gesetzlich. Komm, trink mit uns mal ein Glas Wein oder ein Bierchen. Ja? Komm, ist doch nicht so schlimm. Was ist denn dabei? Ein Bier. Kann man nicht heute in unserer Zeit auch mal die Entscheidung treffen, keinen Alkohol mehr zu trinken? Ich würde das nie fordern, nie. Ich trinke selber, wenn mal eine Geburtstagsfeier ist, auch mal einen Wein. Ja, mache ich auch mal. Es gibt auch kein Gesetz, kein 11. Gebot, du darfst keinen Wein trinken. Paulus sagt, Timotheus, trink ein bisschen Wein um deines Magens willen. Aber dürfen wir heute nicht mal die Entscheidung mehr treffen? Und wenn einer die Entscheidung getroffen hat, dann kommen bestimmt andere, die sagen, du bist aber gesetzlich. Da hat sich jemand für den Herrn bereitgestellt und gesagt hat, ich will einfach auf Dinge, die Gott mir an sich schenkt, will ich verzichten um des Herrn willen. Und ich gehe hin und sage, du bist aber gesetzlich. Ich bringe ihn ab von der konsequenten Nachfolge hinter dem Herrn her. Schrecklich. und den Propheten geboten, ihr sollt nicht weissagen. Hör auf damit. Stefan, jetzt ist es gut. Ja? Wollt ihr mal, sollen wir mal ein bisschen vorgreifen? Sonst vergesse ich es am Ende noch. Guckt mal in Vers, Kapitel 7, Vers 10 am Ende. Da sagt der Amasja, der Priester im Nordreich, ein frommer Mann, ne? Vers 10, da sandte Amasja der Priester von Bethel, ne? Nicht von Jerusalem. Und sagt dann, das Land wird all seine Worte nicht zu ertragen vermögen. Das Volk wird all seine Worte nicht ertragen vermögen. Ist doch interessant, oder? Das ist immer so und da musst du auch rechnen. Wenn du einen Dienst von Gott empfangen hast, dann kann das manchmal sehr einsam um dich werden. Dann ist das manchmal ein ganz einsamer Weg. Damit musst du rechnen, als Prophet, als Prediger, als Missionar, wo du auch hingehst. Das kann mal sein, es ist schön, wenn Leute neben dir stehen und zu dir halten. Aber es kann auch mal sein, dass dein Weg sehr einsam wird. Paulus musste einmal sagen, alle, die in Asien sind, haben mich verlassen. Der große Paulus. Alle, die in Asien sind, haben mich verlassen. Weil er sich als Knecht und Diener Gottes gesehen hat und nicht den Menschen nach dem Mund geredet hat. Wir wollen unseren Eigenwillen, ne? Das ist der Punkt hier in Vers 12b. Ihr sollt nicht weissagen. Kapitel 3 fängt es an, die erste der Botschaften, hört dieses Wort. Gott appelliert also jetzt auch an die Verantwortung, die das Volk Israel hat. Er sagt, nur euch, in Vers 2, nur euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt, darum werde ich alle eure Ungerechtigkeiten an euch heimsuchen, Vers 2. Dies ist es, und jetzt kommt, also er sagt erstmal, nur euch. Ihr seid doch das auserwählte Volk. Darum, weil ihr eben in dieser hohen, bevorrechtigten Stellung steht, darum, das ist dieser Punkt, höhere Verantwortung, weil höhere Stellung vor Gott. Nur euch darum unterstreichen. Und das könnt ihr auch sehen, wenn Leute dem Herrn gedient haben am Heiligtum, nämlich die Söhne von Aaron, dann heißt es, dies ist es, was der Herr geredet hat, indem er sprach, in denen, die mir nahen, will ich geheiligt werden. Was haben die zwei gemacht, Nadab und Abihu? Die sind gestorben. Warum? Weil sie fremdes Feuer angezündet haben, ins Heiligtum gebracht haben. Fremdes Feuer. Die haben ihre Begeisterung, möchte ich mal neutestamentlich sagen, aus dem falschen Feuer entzündet. Die haben einen falschen Gottesdienst gebracht. Gott hatte gesagt, das Feuer muss vom Altar kommen. Und es war fremdes Feuer. Und sie mussten sterben. Höhere Stellung, höhere Verantwortung. Wenn ich an der Hütte diene, wenn ich ein Priester bin, dann muss ich damit rechnen, auch als der gemessen zu werden. Und wenn wir als Priester Gottes, als solche, die ein heiliges Priestertum empfangen haben, 1. Petrusbrief, dann nimmt Gott uns beim Wort. Und die Frage ist, wo entzündest du dein Feuer in deinem Herzen? Ist das gefühlsbasiert? Von irgendwelcher Lobpreismusik? Lässt du dich davon anfeuern, dass du dann in eine gewisse Ekstase gerätst und dann endlich mal ein Gefühl hast, dass du lebst? Oder ist es wirklich die Schönheit und Kostbarkeit unseres Herrn, Paulus sagt, ich habe alles für Dreck geachtet. Nicht irgendwie die unmoralischen Dinge habe ich für Dreck geachtet. Nein, meine Herkunft, alles, was Gott eigentlich gegeben hat, im Gesetz tadellos erfunden. Er sagt, das ist alles Dreck gegenüber der Vortrefflichkeit der Person Jesu Christi, in dem jedes Geheimnis und jeder Schatz der Weisheit verborgen ist. Da möchte ich mein Feuer entzünden lassen. Und wenn ich in das Heiligtum trete, dann will ich das nicht mit fremdem Feuer tun, sondern da muss es entzündet sein von der herrlichen Person unseres Herrn. Verantwortung. Wir haben Verantwortung, wenn wir uns als Kinder Gottes bezeichnen. Ja.
Auch zu dem zweiten Vers. Woher weiß man denn jetzt, ob dann wirklich nur das
biologische Volk Israel sozusagen gemeint ist oder auch alle Christen?
Bei welchem Vers?
Kapitel 3, Vers 2. Für euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt, darum werde ich alle eure Ungerechtigkeit dann anscheinend suchen.
Achso, ob das das ganze Volk Israel oder nur Juda ist.
Ja,
oder die Gemeinde. Ja, also ich würde hier natürlich klar sagen, weil er die Botschaft in erster Linie mal an Israel wendet, ja, dass wir hier von der Gemeinde weiß man ja da noch nichts. Ja. Das kann als höchstens, was ich jetzt mache, eine Anwendung sein. Ich sehe Prinzipien, die Gott anwendet im Alten Testament. Ja. Er hat ein besonderes Vorrecht Israel gegeben, indem er dieses Volk besonders mit Segnungen ausgestattet hat. Und jetzt sehe ich, wenn das so ist, dann nimmt Gott denjenigen auch beim Wort und sagt, pass mal auf, ich habe dir dieses Vorrecht gegeben, aber jetzt musst du auch so und so handeln. So, und dieses Prinzip sehe ich jetzt und sage, okay, wenn wir Himmelsbürger sind, wenn wir zum Leib Christi gehören, wenn wir so eine bevorrechtigte Stellung haben, dann sind wir auch, dann müssen wir auch danach handeln. Dann müssen wir auch als Himmelsbürger unseren Weg gehen. Ja? Also ich nehme nur das Prinzip, weil das Wesen Gottes hat sich ja nicht geändert. Und übertrage das auf die Gemeinde. Aber damals ist es natürlich in erster Linie für Israel gewesen.
Okay. Ich hänge noch an dem Wort heimsuchen.
Ja, ich werde alle eure Ungerechtigkeit an euch heimsuchen. Ja, heimsuchen? Was verstehst du darunter?
Ja.
Nochmal?
Bestrafen,
ja klar. Also heimsuchen in Form von Gericht. Das war das Problem. Okay, ja gut, ja, da muss man ja so auf den Punkt bringen. Ja, das ist Gericht, genau, heimsuchen. Das ist ein altes Wort, ne? Stimmt auch. Okay, da gibt es noch andere Stellen im Gotteswort, die uns das natürlich zeigen, dass eine höhere Stellung, auch höhere Verantwortung letztendlich dann mit sich bringt. Wie viel Uhr haben wir?
2:00.
Oh. 10 Minuten müssen wir noch gehen. Kapitel 3 kommt dann, also die Verse, die müsste man sich eigentlich wirklich genauer angucken, aber die können da mal wirklich euch zu Gemüte führen, gehen wohl zwei miteinander, außer wenn sie übereingekommen sind. Es ist kein Hochzeitsspruch, ja. Das könnt ihr bei eurer Hochzeit gerne irgendwie auf eine Karte schreiben, aber das ist hier natürlich überhaupt nicht gemeint, ja. Aber das können wir gut darauf anwenden, weil zwei, die heiraten deshalb, weil sie übereingekommen sind. Weil sie die gleiche Ausrichtung haben, weil sie das gleiche Ziel haben, weil sie übereingekommen sind in dieser Sache. Und so muss das auch mit Gott sein. Wir müssen übereinkommen. Wir können nicht sagen, ja Gott, du musst mal mit uns übereinkommen. Nein, wir müssen mit Gott übereinkommen. Wir müssen sagen, okay Gott, das sind das ist dein Wort, das sind deine Gebote, deine Satzungen. Und dann muss ich sagen, will ich mich darunter stellen. Und ich kann nur sagen, ich wandle mit Gott, wenn ich sage, ja Herr, ich bin so schwach. Aber ich möchte es. Herr, gib mir die Kraft. Ich habe heute in dieser Zeit so viele Schwierigkeiten damit. Aber Herr, ich möchte das gerne. Ich möchte mit dir in Übereinstimmung. Ich weiß, dass es das Beste für mich ist. Mir sind die Gebote gegeben, dir zum Guten. So heißt es immer wieder von den 10 Geboten. Das will ich, das möchte ich. Unglücke von Gott bewirkt. Ja, auch ein ganz schwieriger Vers. Oder geschieht ein Unglück in der Stadt und der Herr hätte es nicht bewirkt. Das ist ein schwieriger Vers. Ja. Hat Gott jetzt die Katastrophe, das Erdbeben in Italien gewollt? Er hat es bewirkt, steht hier. Ich kann euch das nicht erklären. Ich kann höchstens Versuche geben, zu sagen, naja, denken wir mal drüber nach, dass Gott auch im Unglück da sein will. Wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, ich bin bei dir. Wenn ich durchs Wasser gehe, oder durchs Feuer, dann will ich bei dir sein. Israel war ein Volk, was im Schmelztiegel war. Aber Gott war da. Er war der mitten im Dornbusch, im brennenden Dornbusch war. Daniel war der oder Daniels Freunde, die waren in dem Ofen nicht allein. Einer, der wie ein Sohn Gottes aussah, war bei ihm. Daniel war in der Löwengrube nicht allein. Gott war da, der Engel, der den Mund der Löwen verschloss. Ich weiß, dass das schwierig ist und dass das nicht alle Fragen klärt. Aber ich will auch hier nicht was anderes sagen, als Gottes Wort sagt. Geschieht ein Unglück in der Stadt und der Herr hätte es nicht bewirkt. Gott verfolgt doch ein Ziel. Wenn der Blindgeborene sagt, das ist wegen der Herrlichkeit Gottes wegen. Die alle fragen, hat er gesündigt? Haben die Eltern gesündigt? Ja, das kann mal sein, dass sowas geschieht, aber das, der Herr sagt nicht, das gibt es nicht, sondern er sagt, pass mal auf, in dem Fall war das nicht so. Das war, damit Gott was zeigen wollte, damit die Herrlichkeit und Schönheit und Größe Gottes sichtbar würde. Wir kennen nicht immer Gottes Gedanken. Manchmal sind sie höher und seine Wege höher als das, was wir sehen. Aber es heißt auch nicht, dass wir Gott begreifen sollen. Ich kenne keine Schriftstelle, die sagt, du musst Gott begreifen. Sondern viele Schriftstellen, die mich auffordern, ich soll Gott vertrauen. Und Gott zu vertrauen in Umständen, die nicht einfach sind, das ist bestimmt schwierig. Und ich bin froh, dass ich in meinem Leben noch nicht solche Katastrophen erlebt habe, wo mir das so schwer gefallen wäre. Und wir dürfen da auch nicht leichtfertig drüber weggehen. Aber ich bewundere die Leute, ein Frank Brakels, glaube ich, hieß der, der über Auschwitz schreibt und gefragt worden ist, wo war Gott in Auschwitz? Und dann sagt dieser Mann, der das erlebt hat, in Auschwitz, ich kann das nicht begreifen, aber der hat Gott vertraut. Es gibt schwierige Dinge in diesem Propheten. Dann gibt es eine zweite Botschaft, hört dieses Wort, das geht dann mehr an die Oberschicht, ja, an die Kühe Basans. Ja. Das ist interessant, sich damit zu beschäftigen. Könnt ihr mal durchlesen, was ich dazu geschrieben habe. Ja. Sehr interessant. Orte mit wohlklingenden Namen. Ja, geht nach Bethel, übertretet nach Gilgal, mehrt eure Übertretungen. Das ist natürlich ironisch gemeint, ja. Haben wir nicht auch tolle Orte oder so, ne? Porta Nigra, ja, ne, gut, das ist jetzt nicht so Christentum, aber so heilige Orte, ne, so wie Wartburg oder sowas, ja, oder wie als Brüderbewegung Plymouth und so. Ja, Plymouth Brüder werden wir ja auch nur wieder mal genannt, ja. Mittlerweile auch ein Schimpfwort geworden. Ja, aber das, ne, was bedeutet uns das, ja? Wenn das Leben raus ist von diesen Plymouth-Brüdern, wenn alles tot ist in unseren Gemeinden, was bringt dann noch ein Bethel, ja, wo Haus Gottes genannt wird, oder Gilgal, da wo die Abwälzung war, als sie an der anderen Seite des Jordans waren und die ganze Last abgewälzt wurde in der Wüste von dem Volk Israel? Was bringen diese Orte noch, wenn kein Leben mehr damit verbunden ist? Und das greift hier der Amos sehr direkt an und sagt, Gott spricht dann zu diesem Volk, und das ist sehr interessant, in den Versen 6 und bis 11 in Kapitel 4, durch Mangel, durch Unglück, durch Krieg und Krankheiten, immer wieder spricht Gott dazu, und das Volk sagt dann vielleicht, Pech gehabt eben, ne? Gott gibt keinen Segen, keinen Most und so weiter, ja, Pech gehabt, ist schon mal die Ernte nicht so gut gewesen, ja? Pech gehabt. Ja, die eine Versammlung wird gesegnet, die andere nicht. Ja, Pech gehabt, ja, oder eben Glück gehabt. Ja. Aber man sah überhaupt nicht mehr, dass Gott da seine Hand im Spiel hatte. Gott möchte noch reden und er wollte durch Amos reden. Und am Ende bleibt ihm fast nichts anderes übrig und sagt hier, Mensch, dann erkennt doch wenigstens, dass Gott der Schöpfer ist. Dann guckt doch wenigstens mal den, der die Berge gebildet hat. Denn siehe, Vers 12 und 13, denn siehe, der die Berge bildet und den Wind schafft und dem Menschen kundtut, was sein Gedanke ist, der die Morgenröte und die Finsternis macht und einherschreitet auf den Höhen, hier eine Fliege, ja. Auf den Höhen der Erde, Herr Gott, der Herrscher ist sein Name, der dir die Berge bildet. Ja, Libby hat gesagt, er kennt da sich besser aus mit den Worten, das ist eigentlich ein Eigenschaftsname von Gott, der Bergebilder, der Windmacher. Wenn ihr irgendwie unterstreichen wollt, was Gott ist, ja, und wer Gott ist, dann könnt ihr hier unterstreichen, das ist ein Name Gottes, der die Berge gebildet hat, der Bergebilder. Und wenn ihr in den Bergen seid, dann könnt ihr darüber nachdenken, wie groß unser Schöpfer ist. Wenn wenigstens das damals gehört worden wäre. Und dann kommt das Kapitel 5 und es heißt, sucht mich und lebt. Das ist die Hauptbotschaft, also die dritte Botschaft von hört dieses Wort. Sucht mich und lebt. Sucht nicht Bethel auf. Sucht den Herrn und lebt. Sucht den Herrn, der das Siebengestirn und den Orion gemacht hat. Aber wie fängt das an? Hört dieses Wort, das ich über euch anhebe, ein Klagelied aus Israel. Das ist so, wie wenn du jetzt morgen die Zeitung aufmachst und da liest du die Todesanzeige von dir selbst. Ein Klagelied, das stimmt mal an über das Haus Israel. Das Klagelied stimmt man an, wenn jemand gestorben ist. Jetzt guckten die Israeliten in die Zeitung und da wurde ein Klagelied. Ja, die Todesanzeige von dem Volk. So müssen die sich gefühlt haben. Aber das ist die Sprache des Propheten. Also der Zustand war wirklich verheerend. Ja, und wenn ihr dann zum Kapitel 6 kommt, dann werdet ihr den Luxus sehen, ein bisschen Ambiente muss man ja schon haben. Ja. Die Schlichtheit war weg. Müsst ihr mal lesen, das ist schon interessant. Ja. Vers 3. Ihr, die ihr den Tag des Unglücks hinausschiebt und den Thron der Gewalttat nahe rückt, die auf Polstern auf Elfenbein liegen und auf ihren Ruhebetten sich strecken und Fettschafe von der Herde essen und Kälber aus dem Maststall, die zum Klang der Harfe faseln, sich wie David ins Musikinstrumente ersinnen, die Wein aus Schalen trinken und sich mit den besten Ölen salben und sich nicht grämen über die Wunde Josef. Ja, wenn die Bequemlichkeit zum Lebensprinzip geworden ist, ja, und die Faulheit, dann müssen wir damit rechnen, dass Gott auch ernst zu uns spricht. Ja, wenn nur noch Wellness auf unserer Tagesordnung steht, ich habe da übrigens nichts gegen. Wenn einer wirklich das sehr abgespannt ist, dann kann das ein Segen sein, dass der sich mal in so eine Wellness-Oase begibt und mal entspannt. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wir sind doch nicht unter Gesetz. Aber wenn wir nur noch diese Dinge suchen, wenn wir alle nur noch gekennzeichnet werden von dem einen Event zum anderen und zum nächsten Wellnessbereich und so weiter unseres Lebens und ach ja, dann da gutes Essen und da muss natürlich auch gutes und wenn man heiratet, muss man ja sowieso das Beste auffahren und so weiter. Wo ist die Schlichtheit in unseren Tagen? Alles muss pompös sein und über die Maßen sein. Warum kann man das nicht schlichter machen? Frage ich mich manchmal. Die Musik machen zur Harfe faseln, ja. Ja, weltliche Musik geht ja nicht, ne? Aber wenn geheiratet wird, dann wird die ganze weltliche Musik ausgepackt, ja. Da geht das auf einmal. Ich finde, das ist Heuchelei. Entweder macht man das dann immer, dann, oder eben gar nicht, aber nicht, dann geht alles auf einmal. Sind wir denn da nicht unter dem Auge Gottes, wenn wir solche Dinge machen? Das kann doch alles in Maßen auch super sein. Ich habe auch das erlebt, wie das auch sehr angemessen sein kann. Aber man muss auch da vorsichtig sein, diese Dinge nicht zu überziehen. Alkohol, ja, das steht hier alles. Darf man das denn heute überhaupt noch sagen? Die sich nicht grämen an der Wunde Josefs. Ja? Ich denke dann immer an Josef, wie er in der Grube war, ja, und die Brüder sich dann hinsetzten und dann munter aßen und tranken und der Josef war am Schreien in der Grube, Brüder, Brüder! Sich nicht grämen der Wunde Josefs. Obwohl hier wahrscheinlich in erster Linie was anderes gemeint ist, aber das könnt ihr in den Unterlagen nachsehen. Wir müssen leider zum Ende kommen, aber es sind wirklich noch, wären so schöne Dinge noch zu, also es ist ja schön, sehr ernste Dinge zu sagen gewesen, aber ich würde gerne auch hier damit enden, dass es wieder eine herrliche Aussicht gibt, dass auch dieses Volk wiederhergestellt wird, dass wir diese schönen Verse dann lesen, am Ende in Vers 11, in Vers 9, an jenem Tag werde ich die verfallene Hütte Davids aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer aufrichten und ich werde sie bauen wie in den Tagen vor Alters, damit sie den Überrest Edoms und alle Nationen in Besitz nehmen, über denen mein Name genannt wird, spricht der Herr, der dieses tut. Siehe, Tage kommen. Auch da ist das nicht das letzte Wort. Das, was wir jetzt gerade alles wieder gesehen haben, diese ernste Sprache, wie der Prophet wirklich das Innerste der Menschen nach außen kehrt, ihnen das bewusst macht, wovon sie eigentlich abgefallen sind. Die haben das doch nicht gesehen. Das war die Liebe des Propheten, die ihn dazu trieb. Weil er wollte, dass das Volk wieder Gott angehört und ganz Gott hingegeben ist. Und dann kommt diese herrliche Aussicht, dass am Ende doch auch das Volk wiederhergestellt wird. Und nochmal, deshalb glauben wir daran, dass eben auch Israel eine Zukunft hat, weil es in diesem Propheten immer und immer wieder bezeugt wird. Und wir müssen diese Stellen anders erklären und eine logische Erklärung geben, wie wir sie anders auslegen wollen, wenn wir das anders sehen wollen. Aber nach all diesen diesen Ding, die der Prophet gesagt hat, kommt er eben doch zu dem Segen. Gott hat nie das Gericht im Sinn, sondern immer den Segen. Es gibt Gericht, ja, aber das Ziel ist nicht Gericht, weil Gott sich am Gericht freut. Er mag den Tod des Sünders nicht, aber er möchte segnen. Und das ist immer das, was die Propheten kennzeichnet, dass sie immer zeigen, auf der einen Seite Gericht, aber das Ziel ist der Segen. Sie sollen in den Segen geführt werden. Und das wünsche ich uns allen am Ende dieses Tages, dass wir das in unserem Leben wirklich erleben, dass wir in unserem Leben diesen Tag des Herrn erleben, dass wir es neu nochmal festmachen, dass der Herr regiert in meinem Leben, dass der Herr auf dem Thron meines Lebens sitzt. Macht das nochmal neu fest und richtet alles das, bringt das in das Gericht Gottes, bekennt es vor dem Herrn, nennt das mit Namen. Joel hat all diese Dinge mit Namen genannt, alles, was sie verloren haben, die Bäume, das Mostelkorn, alles, was denen fehlte, das waren natürlich irdische Sachen bei denen, hat er alles Punkt für Punkt aufgezählt. Und wir sollten, wenn wir gemerkt haben, wir sind abgewichen, Punkt für Punkt diese Sachen aufzählen und vor den Herrn bringen. Und wir werden erleben, dass der Herr Absichten des Segens mit uns hat. Wenn du an einem Scheideweg in deinem Leben stehst, wo du nicht weißt, wie es weitergehen soll, versuch das doch mal aus dieser Perspektive zu sehen. Und kehre um und nimm Gott beim Wort und verwerfe das Gebot des Herrn nicht, das Gesetz des Herrn nicht. Nehmen wir die Bibel, wie sie ist, buchstäblich so, wie sie uns dargestellt wird. Und deuteln nicht mit Bibelkritik und weiß ich nicht was daran herum, wie das damals in Juda geschehen ist, was wir gerade gesehen haben. Nehmen wir diese Botschaft wirklich für uns, für unsere Zeit. Und ich glaube, dann kann Gott uns wirklich reichlich segnen. Das wünsche ich euch von Herzen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir möchten dir ganz herzlich danken, dass du auch heute noch durch dein Wort zu uns redest. Und wir möchten dir danken für die gemeinsame Zeit unter deinem Wort. Wir danken dir, dass wir dein Wort aufschließen dürfen, aufmachen dürfen, dass wir darin lesen dürfen, dass wir es liebgewinnen dürfen, dass wir nicht nur diese Worte liebgewinnen, sondern dass wir dich liebgewinnen können, dass wir einfach sehen, dass du gerne der Mittelpunkt in unserem Leben sein möchtest, dass aller Götzendienst auch aus unserem Leben beseitigt werden kann und sollte, dazu möchtest du uns die Kraft geben. Herr, wir möchten dir gerne dienen, wir möchten gerne den Tag des Herrn in unserem Leben, wo du regierst, wo du der Herr und König bist über alles. Ja, du bist ja noch viel mehr. Du bist Bräutigam und Haupt. Herr, von dir soll alles gesteuert werden. Und darum beten wir in unserem Leben, Herr, dass du dich verherrlichst in unserem Leben, dass in unserem Leben etwas sichtbar wird, was bei Israel auch sichtbar werden sollte, von dieser Schönheit einer Lilie, von dem Gebirge vom Libanon, all diese herrlichen Dinge, eine grünende Zypresse. Herr, gib, dass diese herrlichen Dinge, die uns an dich erinnern, irgendwie in uns auch gefunden werden. Und Herr, du siehst auch die vielen Worte, die heute gemacht worden sind. Und wir beten einfach dafür, dass das, was gut war, in den Herzen weiter fortgeht. Und was nicht gut war, dass du es wegnimmst, dass du es ins Reich der Vergessenheit gibst. Herr, stärke das, was gut war, und nimm weg, was nicht gut war. Wir beten dafür, dass du wirklich uns immer wieder neu begegnest in unserem Leben. Wir beten dafür, dass du uns bewahrst, wenn wir heute Abend noch nach Hause fahren zum Teil. Segne auch noch die weiteren Veranstaltungen hier am Abend und auch morgen. Wir beten auch für Segen für dieses Samstags-Bibelseminar, dass doch alle durchhalten diese lange Zeit, dass es ein Segen ist für alle. Wir wollen auch für die Referenten immer wieder beten, auch für den Uwe Seidel, von dem wir gehört haben, dass er so ernstlich erkrankt ist. Bitte segne ihn, stärke ihn, richte ihn auf, dass er seine Dienste hier ausführen kann. Wir beten da für ihn und schenke doch Gnade, dass er wieder doch wiederhergestellt wird und dir noch weiter dienen kann. Wir wollen einfach auch Danke sagen für die Bewirtung hier, für allen Segen, den du uns schenkst, für die helfenden Hände im Hintergrund. Habe Dank dafür, dass du immer wieder auch Schwestern und Brüdern bereit machst, diese Dinge zu übernehmen. So segne uns gemeinsam in unserem Leben und auch als Gemeinden. Amen.
Amen.